NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Lüneburg mit Greta Hanitz. Guten Tag. Die Pressemitteilung, die die Landkreise im Nordosten Niedersachsens verschickt haben, klingt ernst. Finanzkrise, Pflichtaufgaben in großer Gefahr, heißt es da. 11 Landkreise aus der Region appellieren zusammen an das Land, dass es handeln müsse. Angeschlossen an diese Lüneburger Erklärung zur Finanzkrise haben sich die Kreise Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rothenburg, Stade, Uelzen und Verden. Tabea Panda, worum geht's den Landräten dieser Kreise?
Sie wollen auf die Finanzkrise ihrer Kreise aufmerksam machen und fordern, dass grundsätzlich das Steuergeld zwischen Land und Kommunen anders verteilt wird. Denn die Haushalte der Landkreise, die sehen schlecht aus. Bis 2028 werden sie nach eigenen Angaben mindestens 2,3 Milliarden Euro Schulden haben. 2024 waren das gut 1,1 Milliarden Euro. Die Landräte sagen, das liegt unter anderem daran, dass wir politische Beschlüsse von Bund und Land umsetzen müssen, die, so beschreibt es der Harburger Landrat Rempe, nicht ausfinanziert seien. Dazu käme, dass das Land Niedersachsen den niedrigsten kommunalen Finanzausgleich pro Kopf habe, also die Kommunen hier am wenigsten Steuergeld vom Land abbekommen würden. Das Ergebnis? Um das Minus auszugleichen, reiche es nicht mehr aus, Freiwilliges zu streichen, also zum Beispiel Geld für Vereine. Die Landkreise sagen, die wichtigen Pflichtaufgaben, das ist sowas wie Straßenbau, die sind in Gefahr. Mit ihrer Finanzkrise sind die Landkreise im Nordosten nicht allein. 22% der Kommunen in Niedersachsen können ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen. Das zeigen Zahlen vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Auch die Städte und Gemeinden führen als Grund an, dass sie Projekte bezahlen müssten, die Bund und Land beschlossen haben.
Informationen von Tabea Panda. Jahrelang wurde in Fassberg um die Kirchenglocke der Michaelkirche mit Nazi-Insignien gestritten. Seit gestern ist nun klar, sie soll runter vom Dachboden und raus an die Öffentlichkeit. Denn in Fassberg soll ein Lern- und Gedenkort entstehen.
Sie ist nicht einmal 200 Kilo schwer und doch lastet auf ihr ein tonnenschweres historisches Gewicht. Denn die Kirchenglocke der Michaelkirche in Fassberg in der Südheide war für die Gemeinde zum Politikum geworden. Auf dem Bronzeguss ist die Jahreszahl 1938 zu lesen, das Jahr der Kirchweihe, sowie das Emblem der Luftwaffe und ein Hakenkreuz. Wie mit dem Relikt der NS-Zeit umgehen, der Streit ging quer durch den Ort. Seit 2018 ist die Fassberger Glocke abgehängt, nun soll sie öffentlich gezeigt werden, erklärt Pastor Rudolf Blümke.
Man muss natürlich mit dem Zeigen einer solchen Symbolik ein wenig vorsichtig umgehen. Erst einmal hat das ja auch eine strafrechtliche Relevanz. Man darf nicht einfach ein Hakenkreuz-Symbol zeigen. Insofern muss es in den Kontext gestellt werden und ein Stück museal aufgearbeitet werden.
Auch im Altarraum finden sich Reste der nationalsozialistischen Kirchenbauer. Denn die Fassberger Kirche wurde 1938 auf dem Luftwaffenfliegerhorst für die Soldaten erbaut. Die Taube über der Kanzel erinnert frappierend an einen Reichsadler. Auch der freiliegende Grundstein trug einst das Luftwaffenemblem mit Hakenkreuz. Regionalbischöfin Marianne Gorka hat sich dennoch vorgenommen, das eigene Erbe kritisch neu zu bewerten.
Mir ist das wichtig, weil ich finde, wir müssen da als Kirche die Verantwortung dafür übernehmen, wie wir uns heute zu den Symbolen, zu dieser Geschichte auch verhalten, gerade jetzt in dieser Zeit.
Gestern Abend hatten sich rund 50 Menschen aus der Region in der Michaelkirche eingefunden, um über die Zukunft der Glocke zu sprechen. Nach jahrelangem Streit ist nun klar, sie soll öffentlich ausgestellt werden. Die Menschen vor Ort sind zufrieden.
Ich habe mir gewünscht, dass dieses Thema tatsächlich bearbeitet und aufgearbeitet wird und wir die Menschen mitnehmen können. Und jetzt ist es soweit. Es ist wie Weihnachten, Neujahr, alles zusammen.
Jon Mindraler berichtete aus Fassberg. Bahnfahrern in der Region wird in diesem Jahr ab August einiges abverlangt, denn dann beginnt die Bahn mit der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin. Für Pendler noch wichtig zu wissen, Hamburg-Bergedorf wird im kommenden Winter wohl für ein paar Wochen komplett vom Schienennetz abgekoppelt. Die Deutsche Bahn plant während der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin auch bei der S-Bahn zu sperren.
Ab 1. August werden 280 Kilometer Strecke zwischen Hamburg-Rotenburgs Ort und Berlin-Spandau rundum erneuert. Für 9 Monate wird die Strecke gesperrt und das wird Pendler und Reisende auf eine harte Geduldsprobe stellen. Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin werden über Uelzen und Stendal umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich um eine Dreiviertelstunde. Besonders hart trifft es die Pendler in Bergedorf. Auch die S-Bahn-Strecke dorthin soll während der Generalsanierung für ein paar Wochen gesperrt werden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Ohnehin läuft für den Bauabschnitt Hamburg-Büchen noch immer die Ausschreibung.
Oliver Wuttke berichtete. Es ist die dritte Kalenderwoche im Jahr 2025, ein Jahr, in dem es viele Gedenkveranstaltungen geben wird, denn in diesem Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Im Januar vor 80 Jahren fand die Flucht aus Ostpreußen ihren Höhepunkt. Die Rote Armee hatte hier erstmals deutschen Boden betreten. Hunderttausende Menschen mussten von jetzt auf gleich fliehen. Und weil Ostpreußen bereits eingekesselt war, führte für die meisten der Weg über das zugefrorene Haff der Ostsee. Gestern hat das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg zu einem Themenabend über die Flucht über das Haff eingeladen.
Temperaturen von minus 20 Grad, der Weg eine oft nur 50 Zentimeter dicke Eisschicht, Flüchtlingstrecks, die sich mit ihren Pferdewagen kilometerweit ins Land zurückstauen, am Straßenrand sitzen Menschen, erfroren. Beim Themenabend im Ostpreußischen Landesmuseum werden Tagebucheinträge von Geflüchteten vorgelesen. Die Erzählungen lassen erahnen, was hunderttausende Menschen auf ihrem Fluchtweg über das zugefrorene Haff erlebt hatten. Im Publikum sitzen noch wenige Zeitzeugen wie Ulrich Burbas.
Ich war ja 3 Jahre alt und war in den Armen meiner Mutter, war auch ziemlich krank in der Zeit.
An die Strapazen auf dem Eis könne er sich aber nicht erinnern. Die Flucht aus Ostpreußen war eine besondere, sagt Historiker Christopher Spatz. Denn lange hatten die Nationalsozialisten den Menschen verboten, das Land früher zu verlassen. Dann waren die Menschen plötzlich eingekesselt und es blieb nur der gefährliche Weg über die vereiste Ostsee.
Das Haff war vereist, aber wurde durch sowjetische Tiefflieger immer wieder auch aufgebrochen. Es war also hochgefährlich und trotzdem haben das hunderttausende Menschen gemacht, in der Hoffnung, dann auf dem Landweg weiter in den Westen zu kommen.
Das Ziel war oft die britische Besatzungszone jenseits der Elbe. In Nordostniedersachsen sind deshalb besonders viele Menschen aus Ostpreußen angekommen. 80 Jahre später interessieren sich auch deren Nachkommen für das Thema, wie Petra Böing.
Was macht das mit den Menschen? Also es hilft mir auch, meinen Vater besser zu verstehen, wenn ich weiß, was er als 8-Jähriger erlebt hat.
Flucht und auch Vertreibung sind Menschheitsthemen. Sie werden uns wahrscheinlich leider überdauern.
Und so könne das Erinnern auch helfen, aktuelle Fluchtbewegungen zu verstehen, sagt Historiker Spatz.
Marlene Kukrei berichtete. Und wir schauen jetzt noch aufs Wetter. Bis zu 4 Grad sind heute im Laufe des Tages drin, zum Beispiel in Wendisch-Evern. Nachts kühlt es sich dann auf Werte zwischen minus 2 und minus 4 Grad ab. Es bleibt trocken, aber es wird neblig. Wenn sich der Nebel morgen dann verzogen hat, erwartet uns ein oft freundlicher und zum Teil sogar sonniger Samstag. Höchstwerte bis 4 Grad. Soweit der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Nachrichten aus der Region finden Sie auch jederzeit im Netz unter ndr.de oder in der NDR Niedersachsen-App. Mein Name ist Grete Hanitz und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.